Bosfood Podcast. Der Podcast von Bosfood. Hier treffen sich Bosianer, Köche, F&B-Experten, Lieferanten und Freunde, um über Trends, Produkte und Geschichten aus der Gastro und dem Leben zu sprechen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Bosfood Podcast. Ich habe heute Lukas Hoff hier bei mir. Wir beide haben uns das erste Mal kennengelernt in der Enzym Masterclass tatsächlich mit Marvin und Heiko. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Ruven, freut mich, dass ich hier sein darf.
Magst du dich einmal kurz selber vorstellen für alle, die dich da draußen noch nicht kennen?
Ja klar, gerne. Also ich bin Lukas Hoff, bin 26 Jahre alt, gelernter Koch und Restaurantfachmann und ja, genau.
Ja, cool. Ja, schön, dass du heute hier bist. Meine allererste Frage ist wahrscheinlich, wie bist du damals zum Koch geworden? So eine ganz klassische Frage, aber immer wieder gut darüber zu reden.
Ja klar, gerne. Es hat früh angefangen auch schon, wo ich dann immer bei der Oma mit zugeguckt habe und ein bisschen Stippeln geholfen habe und so in der Küche, ne? Und dann bin ich eher so noch so ein bisschen ins Backen gekommen. Also gut, damals war es noch Backmischungen, ne? So vom Ding her, ne? Und genau, die ersten Berührungspunkte mit dem Beruf Koch hatte ich dann in der 7. Klasse. Mhm. Tagespraktikum, das war damals Boys Day, Girls Day bei uns. Hat das geheißen, da war eigentlich Sinn und Zweck des Tages, dass die Jungs in den Frauenberuf reinschnuppern und die Mädchen in den Männerberuf. Und gut, ich habe dann trotzdem hingekriegt, in die Küche reinschnuppern. Ja. Und das war damals in der Krone in Herxheim bei Karl Emil Kunz, Ein-Sterne-Koch damals. Auch über, ich glaube, 20, 30 Jahre lang den Stern gehabt. Und genau, habe da dann quasi den Tag verbracht und hat auch mega Spaß gemacht. Und es war dann auch ganz lustig, wie ich dann meine Eltern am Nachmittag abgeholt worden bin. Hat er dann mit meinen...
Stimmt, man war ja noch minderjährig und musste noch abgeholt werden.
Ja, klar, in der 7. Klasse, ne? Definitiv, ne? 13 so ungefähr, ne?
13 Jahre, ja.
Ja, und genau, da hat er dann auch gesagt, ach, Jan Lukas, ne, ist ja echt ein super toller Typ und sehr interessiert und so, am liebsten würde ich ihn jetzt schon behalten, so um den her. Und das dann von einem Sternekoch zu hören, das ist dann natürlich auch ganz cool für einen selbst. Und genau, dann auch in der 8. Klasse dann auch wieder ein Praktikum in der Küche gemacht und in der 9. Klasse, also bei mir auf dem Berufsreifezweig, also ehemalige Hauptschule, war ich in der Klasse für den Praxistag. Und das heißt, wir hatten quasi dienstags dann quasi, wo wir arbeiten gegangen sind. Und um quasi zu sehen, okay, so ist das Leben dann in der Arbeitswelt.
Und, das ist ja auch interessant, okay. Jeden Dienstag für das komplette Jahr.
Genau, jeden Dienstag für das komplette Jahr.
Ach, krass.
Und das Problem war da, wo ich dann die Praktikas gemacht habe in dem Betrieb. Die hatten dienstags immer Ruhetag. Und war halt immer dienstags.
Das ist ja ein schönes Praktikum.
Nee. Deswegen konnte ich dann natürlich dann nicht hingehen.
Ach so, schade.
Und hab dann bei uns im Ort bei einem Zweiradmechaniker dann quasi das Praktikum gemacht. Und genau, weil halt auch.
Also doch nochmal, hast du nochmal woanders reingeschnuppert.
Genau, richtig.
Ein paar Fahrräder repariert oder auch Mopeds?
Nee, es waren wirklich nur Fahrräder. Also genau, also. Der Chef war auch in der Radsportbranche sehr bekannt, also auch früher als Rennradfahrer und so. Mhm. Und genau, und dann habe ich aber dann nochmal ein Praktikum machen müssen in der 9. Da bin ich dann wieder zurück in die Küche. Mhm. Und genau, das war, glaube ich, so im Oktober, November oder irgendwie so rum.
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, okay, das macht mir um einiges mehr Spaß. Ja. Und habe dann gemerkt, ja, das will ich dann lieber machen.
Ja, klar,
und
cool.
Das Coole war dann...
Ich meine, klar, Zweiradmechaniker stelle ich mir jetzt auch nicht gerade langweilig vor.
Nö, war es nicht. Gut, okay, als Praktikant eher schon, dass er ja dann die Schubladen sortiert und alles wirklich aufgeräumt, ne? Eher weniger rumgeschraubt. Ja. Aber natürlich auch ein bisschen dann die Fahrräder irgendwie zusammengebaut und so, ne? Oder halt auch natürlich die Leihräder oder so dann wieder auf Vordermann gebracht, geputzt und hin und her, ne?
Ja.
Und aber wie gesagt, durch das Praktikum dann nochmal die 2 Wochen habe ich dann gemerkt, okay, das macht mir mehr Spaß.
Ja, klar.
Und
das Kreative.
Genau, richtig, das ist dieses Kreative und halt auch diese vielen Möglichkeiten, die du halt auch hast. Und wie gesagt, parallel hat dann mein Vater dann ein Restaurant entdeckt, gerade eine Ortschaft weiter. Die hatten Mittwoch-Donnerstags-Ruhetag, also den Dienstag quasi offen.
Ja, sehr gut.
Und dann habe ich in der Schule nachgefragt, ob es möglich ist, dann quasi den Platz zu wechseln. Und es war dann auch kein Problem. Mein Vater war dann dort mit meiner Mutter essen, haben das dann angesprochen, ob das möglich ist. Und ich sagte, klar, gern, komm einfach mal vorbei. Und genau, dann haben wir das quasi dann fix gemacht. Und das Lustige war dann, ein Klassenkamerad von mir war dann auch dort. Mhm. Wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und ja, genau, dann hat es dann im Dezember 2013 hat es dann quasi dann angefangen. wo ich dann dort war. Und wir haben es dann tatsächlich auch so gemacht, weil Dienstag war ja der Tag dann vom Ruhetag.
Ja.
Da war dann halt natürlich nicht so viel los und so. Dann haben wir gesagt, komm, kommst du Samstag? Und dann hast du quasi Dienstag quasi einen freien Tag. Und so haben wir das dann gemacht. Okay. Und genau, und im August 2014 haben dann quasi dort die Ausbildung dann angefangen.
Und dann warst du erst 15?
Genau, ja. Mit 15 dann. Und
ist schon recht früh, oder?
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich habe durch dieses Praktikum und so dann halt auch gemerkt, okay, das macht mir echt Spaß. Und wie gesagt, auch ein richtig tolles Restaurant im Endeffekt gewesen, auch mit einer schönen Location, direkt unterm Hambacher Schloss bei uns im Pfälzerwald. Ne? Also das, und das Anwesen hatte auch einen Namen auf dem Vorgänger schon. Und genau, also von der Küche her gehobene, also in die gehobene Richtung, also wir hatten Bib Gourmand. Und genau, also war richtig cool, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und was erinnerst du dich da so am meisten aus der Ausbildung? Also
oft, da gibt's viele Storys, die man wahrscheinlich auch eher ab und zu für sich behält.
Okay, klar.
Weil es dann Storys gab, wo dann so ein bisschen fragwürdig sind, so vom Ding her. Ne? Also, nee, ja, klar. Also viele, viele schöne Erinnerungen, weil wir haben auch waren auch ein sehr, sehr cooles Team und alles, also auch sehr jung gehalten. Ne? Also mein Chef ist jetzt wieder 43. Und ja, war quasi so wie so ein Ziehvater für mich ja dann auch, ne, weil du ja mehr auf der Arbeit bist, ne, wie es dann zu Hause und so. Aber nee, konnte natürlich auch viel von ihm lernen und so. Und genau nach den 3 Jahren Kochausbildung, bei der Kochausbildung ist es nicht geblieben. Ich habe dann noch 2 Jahre Restaurantfachmann gelernt.
Hast du es direkt dran gehangen?
Genau, das habe ich dann direkt dran gehangen. Wie gesagt, ich hatte ja mit 18 dann meine Kochausbildung dann quasi fertig und dann noch 2 Jahre Refa hinten dran gehängt. Also war dann im Endeffekt 20 und hatte 2 Berufsausbildungen. Ne?
Ja,
kann auch
nicht
jeder von sich behaupten, so das vom Ding her. Ne? Ja. Manche fangen da erst an zu studieren. Ne? Ja, und ich habe dann quasi schon 2, 5 Jahre gearbeitet, so vom Ding her. Ne?
Ja.
Und genau, war dann auch im selben Betrieb. Also dann quasi bei seiner Frau dann. Und weil mir halt einfach diese 3 Monate, wo ich in der Kochausbildung im Service war, halt auch sehr viel Spaß gemacht habe und mir halt auch dann aufgefallen ist, okay, der Kontakt mit den Gästen gefällt mir, dieses Gastgebersein und so, das macht mir sehr viel Spaß und ja, genau, und dann
dadurch kann man halt auch noch leichter jetzt so wahrscheinlich die Perspektive von Front of House einnehmen einfach.
Ja, genau, also ich weiß halt im Endeffekt, wie es in beiden Seiten abläuft, ne, weil es ja auch immer ja früher dann so diesen Krieg zwischen schwarzer und weißer Brigade ja dann immer gibt oder gab, ne, und deswegen weiß halt, wie halt beide Seiten ablaufen und von daher, ja. Gut, was auch noch so ein kleiner Hintergedanke war dann halt auch, wenn halt zum Beispiel in der Küche zum Beispiel dann gut aufgestellt ist und im Service fällt irgendjemand aus, also dann da quasi dann auch jemanden hast, der halt dann das Fachwissen hat und du mit Anführungszeichen ist es milde ausgedrückt, keine 0815 Aushilfe dann hast, sondern halt jemanden, der halt weiß, wie es abläuft und dann halt quasi du einen stabilen Service, also gleichbleibende Qualität im Service dann im Endeffekt auch hast. Und klar, hat natürlich auch einen gewissen Mehrwert natürlich auch für den Betriebe dann im Endeffekt, ne? Weil ich halt sehr universell einsetzbar bin, was ich dann halt auch natürlich auch war, ne? Wir haben halt auch dann seit 2018 dann noch ein zweites Standbein gehabt, ein Golfclub-Restaurant. Und aber haben aber auch damals auch schon Caterings noch zusätzlich gemacht oder auch Hoffeste bei Winzern und so, wo man zum Beispiel ein ganzes Wochenende dort verbracht hat mit Outdoor-Küche und allem hin und her, ne? 1500 Leute dann am Tag, ne? Gut, aber
das ist bestimmt anstrengend, aber doch auch spannend, oder?
Ja, ja, also natürlich war es anstrengend, aber es hat jedes Mal immer sau viel Bock gemacht.
Ja,
weil es halt einfach mal was anderes, ne? Raus aus dem normalen Alltag im Endeffekt und wie gesagt, da gab es dann so Sachen wie Flammkuchen, Pfälzerteller und so Sachen, ne? Aber auch ein bisschen was gehoben und da hat man auch dann ab und zu Pasta mit Pfifferlingen oder so, ne?
Schön, ja. Und Hoffest, das heißt so eher im Sommer bei schönem Wetter.
Genau, also das
draußen
war
in so einem
richtig.
Bütchen, Zelt oder so in der Art.
Ja, also das war dann quasi bei dem Weingut, das Weingut Lukashof in Forst. Genau, mein Chef hat es schon seit Jahren bekatert im Endeffekt, weil er sein erstes Restaurant in Forst hatte. Und dadurch waren ja die Kontakte da ja auch da. Und genau, wir haben dann quasi bei denen im Hof ein großes Zelt aufgebaut, wo wir dann unsere Küche eingebaut haben, mit Kombidämpfern, allem hin und her, Flammkuchenöfen, Räder für die Bratwurst und alles, Induktionsplatten, was man halt so braucht, ne? Und genau, die haben dann quasi den kompletten Hof dann mit Bierbänken voll gemacht und da auch Zelte dann auch fürs schlechte Wetter, ne? Den Garten noch schön hergerichtet mit Tischen und allem und genau, wir waren dann quasi für die warme Küche zuständig. Es gab auch noch einen Kuchenverkauf und eine kalte Küche. Das haben die dann vom Hof organisiert. Und das war dann am 1. Juli-Wochenende dann.
Ja, das ist doch auch geil, bei schönem Wetter draußen zu sein.
Ja.
Ja, stelle ich mir cool vor.
Ja, das hat auch echt Spaß gemacht, ja.
Was heißt Pfälzer Teller denn genau? Was ist da alles drauf?
Ja gut, also im Pfälzer Teller ist ganz klassisch Sauerkraut, eine Scheibe Saumarken, ein Leberknödel und Bratwurst. Das ist ganz typisch im Endeffekt. Mhm. Gibt es auch noch Abwandlungen, ist dann quasi der schiefe Sack. Okay. Ist dann im Endeffekt ein Leberknödel und eine Bratwurst mit Sauerkraut, ne? Das ist dann quasi der schiefe Sack. Und genau, und ansonsten hat man auch noch die Fleischknöpfe und so, ne, dann mit Meere die Soße und so. Und genau.
Die Pfälzer Küche ist schon sehr bodenständig und so fleischlastig, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, Pfälzer Teller, Hausmacher, Platte im Endeffekt, dann im Endeffekt, also Blutwurst, Leberwurst, Schwadenmache in der Dose. Genau, mit Graubrot und genau.
Ja, das waren die Hoffeste, richtig?
Richtig, genau.
Und sonst habt ihr auch noch andere Caterings gemacht, oder?
Genau, also verschiedene, also Hochzeiten, ne, Geburtstagsfeiern und so, ne, auch in anderen Locations und so. Das war dann auch immer dann interessant, dann, wenn es heißt, okay, wir haben vor Ort eine Küche, wo man dann so die letzten Vorbereitungen machen kann oder auch nicht, was dann meistens irgendwie der Fall war, weil dann dann irgendwas in der Absprache dann nicht gepasst hat. Und aber gut, ne, damit lernt man, ne, dann umzugehen. Ich denke, das kennen auch andere Gastronomen, ne, wenn man dann vor Ort ist. Da kann ich mich auch mal noch dran erinnern, da hat man Catering für die Chaine de Rotisseur. Das war in einem Weingut, da war man dann im Dachboden oben, also, und haben dann in so einem kleinen Büro quasi dann gekocht, ne, mit zwei Biertischen im Endeffekt, dann, auf engstem Raum, ne, also vielleicht, 2 hoch 2 Meter so ungefähr und dafür 40 Leute dann Essen gekocht, ne? Also das war schon.
Aber sowas sind doch trotzdem die spannenden Erinnerungen.
Ja klar, natürlich, dass das bleibt, also
zurückgreift.
Die Erinnerungen bleiben auf jeden Fall.
Ich habe in Köln auch ein paar Caterings im Gewölbekeller gemacht und dann Grüße gehen raus an die Roten Funken. Dann dort für die Roten Funken eben einfach so die Vorspeisen angerichtet auf irgendwelchen urigen Tischen, weil Küche gab es eigentlich nicht. Haben wir auch alles mitgebracht. Dann auch die warmen Gerichte geschickt aus so einem Gewölbekeller raus. Ganz spannend, ja.
Ja, klar. Also das ist immer sehr, sehr spannend, solche Caterings, ne, weil man ja nie weiß, ne, dann fällt der Strom mal aus oder so, weil es dann irgendwie von der Spannung her nicht passt und so, weil es dann zu viel ist und so. Und dann musst du das irgendwie noch umstöpseln und hin und her. Das ist
spannend, ja.
Ja, es wird nie langweilig auf Caterings, ne?
Das stimmt. Und dieser Golfclub, den du erwähnt hast, da war bestimmt auch immer ordentlich
genau.
Verkostung, also da, Speis und Schank.
Genau, also das, genau, den Golfclub haben wir dann seit 2018 Ostern noch mitgeführt und genau, dann nach Corona, dann hat man nur noch den Golfclub und das Restaurant Dietesfeld war dann nur noch Event-Location. Und genau, im Golfclub waren dann auch über den Sommer dann auch viele Golfturniere dann natürlich auch, ne, wo du dann abends dann auch Essen gemacht hast mit so um die 120 Leuten dann so vom Ding her, aber die Küche wurde da auch extra dann erneuert im Endeffekt für uns, also komplett nach unseren Vorstellungen vom Ding her, auch sehr effizient zusammengebaut, also hat echt Spaß gemacht, da dann auch zu kochen und alles und ja, genau, wie gesagt, verschiedene Turniere gab, da hatten wir auch mal ein Spargelturnier, wo es dann Spargel gab, ne?
Ja, cool.
Und an dem Tag war es dann, ne, für 120 Leute, ne, alle Kommis liefen dann auf Dampf, die Bämmeris liefen alle und dann gab es dann abends ein Unwetter.
Golfturnier wurde abgesagt.
Nee, das tatsächlich nicht.
Ach so.
Aber der Blitz hat dann bei uns eingeschlagen und dann ging die Haube nicht mehr. So.
Sicher immer raus. Oder
so. Wir hatten eine sehr niedrige Decke und da war dann wirklich so 40 Zentimeter der Dampf dann drin gestanden. Wir haben ja diese 120 Teller dann noch schicken müssen. Ne? Wir haben bei gefühlt 45 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit in dieser Küche. Ne?
Was raus muss, muss raus.
Ja, genau. Ja. Also das war. Wie gesagt, solche Sachen vergisst man halt einfach auch nicht. Das,
nee, klar.
Und genau, da war ich dann bis Ende April 2022. Und
also auch Corona noch mitgemacht sozusagen?
Ja, genau. Also wir hatten dann auch tatsächlich auch eine eigene Teststelle dann bei uns auch, um halt die Gäste dann quasi vorm Besuch dann quasi auch testen zu können und so, damit die nicht irgendwo einen Test dann sich besorgen müssen, vor allem wenn sie ja eh dann auf dem Golfplatz unterwegs waren. Und genau, also haben wir aber ganz gut gemeistert, sage ich mal. Also auch während dem Lockdown war man nicht unkreativ. Da haben wir dann quasi die Leckerkiste ins Leben gerufen, wo wir dann im Endeffekt die Gerichte dann portionsweise Vakuum verpackt haben und dann quasi ausgeliefert haben oder verschickt haben, besser gesagt. Und danach im zweiten Lockdown, dann zur ganzen Zeit, haben wir auch ganze Gänse dann quasi auf Vorbestellung dann auch ausgeliefert im Endeffekt. Cool. Ne? Also die haben wir dann selber dann, ich glaube, waren so 3-4 dann am Abend, ne? Wo man da dann, oder auch mal 6, je nachdem wie halt vom Ofen, von der Seite her dann quasi die Bestellungen waren, ne, wo wir dann quasi direkt vor die Haustür geliefert haben. Und
auch warm dann, oder?
Genau, genau. Ah, also wie gesagt, komplett warm.
Ja, cool.
Das war auch ganz spannend und wurde auch sehr gut angenommen von unseren Gästen. Also das war ganz, ganz cool. Und dann hat man auch noch so eine kleine Hütte dann beim Golfclub, wo man dann auch Tagesessen dann rausverkauft haben oder so, wo man so ein kleines Kiosk dann quasi gemacht haben, wo dann die Leute dann auch dann dorthin fahren konnten, das Essen abzuholen und so. Immer so mit einem ein, zwei Tagesgerichten im Endeffekt. Man musste mal gucken, ne?
Weil, ja, man musste kreativ sein und neue Wege finden, die Gäste zu erreichen sozusagen.
Ja, und das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt und richtig, genau. Dann bis 2022 im April, Ende April war ich dann dort. Da hat es mich nach Österreich verschlagen.
Ja.
Ja, in Stangelwied. Aber ist ja auch sehr bekannt, ne? Direkt am Wilden Kaiser. Und genau, da war ich dann in der Patisserie. Und ja, war eine sehr, sehr coole Erfahrung. War da tatsächlich nur 8 Wochen.
Okay.
Aber trotzdem, die Zeit, die war sehr prägend auch. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also die Aufgaben bei mir waren dann, also wie gesagt, Patisserie. Es war im Endeffekt so aufgeteilt. Wir waren so 6, 7 Leute mit dem Chef dann. Und der eine Teil hat dann à la carte gekocht, der andere Teil hat dann für HP vorbereitet, eine generelle Vorbereitung gemacht, auch für à la carte, ne, was man halt so vorbereiten musste, die Apfelstrudel, Topfenstrudel, was man so machen hat. Die
Viele Halbpensionsgäste gab es dann da so an einem Abend?
Das war immer unterschiedlich, je nachdem wie die Auslastung natürlich dann war. Von 60, 80 bis 120 war da natürlich alles mit dabei, ne, also da auch mal mehr. Und genau, in dem HP haben wir dann immer 2 Desserts am Abend gehabt, ein warmes und ein kaltes. Wie es dann wärmer wurde, wo dann Eisbecher noch, quasi ein Tellerdessert und ein Eisbecher dann quasi angeboten. Und genau, das wurde dann quasi auch in der Showküche dann quasi serviert, also im Gastraum, beziehungsweise im Buffetbereich dann. Genau, wo dann quasi morgens auch das Frühstück war, hatten wir dann quasi da dann auch unseren Posten. Und richtig, das wurde dann immer so.
Habt ihr das Eis selber gemacht?
Die Sorbis ja.
Ja,
okay. Das Eis wurde zugekauft, weil es halt auch von der Hygiene her dann eigentlich, man dann die Vorschriften dann halt so, wie, also so wurde es mir damals gesagt. Und genau, was halt auch eine Menge dann natürlich war, ne? weil im Gasthof. Ne?
Deswegen frage ich, da braucht man ja bei so 280 Gästen an einem Abend schon einiges an Eis wahrscheinlich.
Na gut, und es war ja nur HP, ne? Also im Gasthof, ne? Im Kuhstall, im berühmten, da ist es dann. Haben die ja um die 400 bis 500 Gäste am Tag gehabt, ne? Ja, also wenn da Durchlauf war, die haben ja durchgehend Küche und so, ne? Also da ging es auch schon gut zur Sache. Ne? Dann natürlich auch dann in der HP, in der à la carte Patisserie, wie gesagt, das war alles ein Raum, habe ich da auch dann mitgekriegt, beziehungsweise auch selber ja dann teilweise auch gemacht, ne? Weil das wurde auf 2 Schichten aufgeteilt. Die eine hatte Teildienst von 9 bis 14 Uhr, dann ab 17 Uhr und die anderen sind dann um 12 Uhr gekommen und haben dann quasi die Posten übernommen und dann haben wir dann quasi wieder vorbereitet für HP, für abends und so und genau, da habe ich dann natürlich auch die Kaiserschmarrne gemacht oder die Topfenknödel, dann Sorbet-Variation, was man dann alles für, oder Schokomousse-Variation, was dann quasi so die Standard-Desserts dann waren. Es gab dann noch ein Tagesdessert oder ein Wochendessert, was es dann immer noch zusätzlich gab. Geburtstagskuchen, wo wir dann quasi immer gerichtet haben, wo wir immer da haben mussten im Endeffekt, weil jeder Gast, egal ob jetzt Hotelgast oder à la carte Gast, der hatte Geburtstag, gab es dann so eine kleine Herzbiskuit-Torte mit Himbeermus und Himbeergel drauf, alles Happy Birthday-Schild, Bärchen, Kerze, ne? Und ja, die ganzen Mise en place Sachen halt im Endeffekt. Ne? Einmal in der Woche gab es dann auch, es war dann immer samstags, Buffet. Und da haben wir dann quasi auch verschiedenste Sachen dann vorbereitet, ne? So Käse, Sahne, Desserts und so, ne? Im Topf, also genau. Verschiedenste Sachen, Pralinen, Macarons, Sachertorte in Mini und so Sachen halt. Und genau, hatten auch noch einen Schokobrunnen da dabei und alles. Ja, also viel geboten für die Gäste.
So selber Obst.
Genau, richtig. Ja. Also wie gesagt, verschiedene Obstsachen dann, also Erdbeeren, Banane, was man halt so alles beim Schokobrunnen halt so hat, ne? Ananas etc. Und ja, war definitiv sehr spannend und auch, wie sich auch die Familie Haus halt auch um ihre Mitarbeiter kümmert, ist auch sehr, sehr lobenswert. Also die haben ja extra schräg gegenüber eine Mitarbeiterresidenz.
Okay.
Ja, mit 153 Zimmer. Und das ist im Endeffekt so das Boot, das Hotel, was sie da aus dem Boden gestampft haben, aber mega, mega cool. Und
aber 8 Wochen hört sich kurz an trotzdem, hast du viel richtig erlebt scheinbar.
Ja, das ist richtig, 8 Wochen hört sich kurz an, aber trotzdem einiges mitgenommen. Der Grund war dann einfach auch das erste Mal von zu Hause weg, ne, war 23 damals. Ja, Thema Heimweh und so Sachen, ne. Hab ein bisschen gebraucht, einen Anschluss zu finden, weil halt die Kollegen, die im HP gearbeitet haben, die in meinem Alter waren, die waren halt früher fertig, ne, weil das Dessert kommt ja zum Schluss, ne, ich war halt noch draußen, deswegen war dann immer ein bisschen schwierig, aber ja, im Nachhinein war es dann wahrscheinlich so einen Ticken zu früh.
Okay.
Mhm. Aber was es mir da so ein bisschen leichter gemacht hat, diesen Schritt dann so früh zu gehen, ich hatte halt 2 Wochen Probezeit und 2 Wochen Kündigungsfrist. Zu jeder Zeit im Endeffekt.
Ja, ja, ne?
Und das war dann so, wo dann mein Papa auch gemeint hat, das hat mal so ein bisschen das Genick gebrochen, dann im Nachhinein. Aber ja, war eine coole Zeit. Und ich habe immer auch noch Kontakte zu den Leuten, die dort gearbeitet haben oder immer noch arbeiten oder wieder hingegangen sind, wo sie dann zwischenzeitlich mal weg waren oder so. Ne? Also das ist ganz cool. Ich fahre auch immer mal wieder hin.
Cool. Und würdest du auch noch mal zurückgehen, oder?
Ja, kann mal auch mal noch passieren oder so. Ne? Ja, also man weiß ja nie, ne, wie so die Reise weitergeht.
Ja, klar.
Genau, dann 2022 war dann noch ein bisschen, dann bin ich ja wieder zurück in meinen Ausbildungsbetrieb. Wir hatten dann noch eine Vinothek dann noch zusätzlich bei uns in Ort in Maikammer dann noch mit übernommen. Da war ich dann mehr dann für auch zuständig. Genau, das war die Ortsvinothek. Die waren dann quasi 21 Winzer, die sich da dann quasi eingemietet haben. Und wir haben die Weine dann quasi dort vermarktet und zum Probieren dann quasi auch ausgegeben. Da hat man dann auch noch sonntags dann auch noch zusätzlich so ein bisschen ein kleines Frühstück angeboten und so, ne, für die Gäste. Und genau, dann im Oktober hat sich dann was Neues angeboten oder im Vorfeld schon, und zwar ein kleines Bistro im Endeffekt, wo ich dann die Küche übernehmen sollte, gefragt wurde, ob ich da Bock drauf hätte. Und das Lustige ist, es war in Forst und es war das...
Auch unter dem Dach von demselben Betrieb?
Nee, das war dann unabhängig davon, war dann, wie gesagt, was komplett Eigenes, in Anführungszeichen. Also, wie gesagt, habe durch eine ehemalige Klassenkameradin aus der Refa-Ausbildung da den Kontakt bekommen und genau... Das Lustige ist, das war dieselbe Lokal, wo mein Chef sein erstes Restaurant hatte.
Okay.
Also sein eigenes Restaurant hatte. Genau, es war dann quasi ein kleines Bistro mit Weinverkauf. Und das Thema davon war, also Pfalz, oder Deutschland, Österreich, Italien, wo die Weine davon hatten. Und da soll es dann quasi die passende Gerichte zu geben. Ne? Und ja, mein Einsatz war da halt schon auch relativ klar von Anfang an, die Sachen halt auch alle selber herzustellen, ne? Gut, bis auf die Pasta jetzt, aber Spätzle selber gemacht, Kaiserschmarrn à la Minute selber gemacht und so. Und ja, wir hatten so 30 Sitzplätze. Und wir waren mal ein kleines Team, also ich alleine in der Küche, teilweise noch ohne Spüler dann zu den Anfangszeiten. Und genau, dann die Restaurantleitung. Und
du hast alles selber gemacht.
Ja, yeah, genau. Dann halt auch noch vom Spüle her und so einkaufen und alles. Ne?
Ja.
War natürlich auch eine Erfahrung. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, wenn du das jetzt noch so weiter durchziehst, dann Körper irgendwann, okay, so geht's nicht mehr weiter. Deswegen, das waren dann nur 4 Wochen.
Mhm.
Weil, ja, das war krass. Dann am ersten Sonntag war es, glaube ich, wir hatten Küchenzeiten von 12 bis 18 Uhr.
Mhm.
Und in der Zeit habe ich 110 Essen geschickt.
Mhm.
Alleine, ne? Also, das war schon heftig. Und ich hatte zwischenzeitlich dann halt, ne, die Vorspeise oder, ne, Hauptgänge und dann noch den Kaiserschmarrn aller Minuten dann angerührt und alles, ne?
Das hast du auch dir nicht leicht gemacht, aber.
Das ist richtig, ja, das war halt der Anspruch zu dem Moment,
klar,
ne?
Ja.
Und wie gesagt, das Essen und alles kam ja auch sehr gut an. Also, so teilweise dann die Komplimente, so bester Kaiserschmarrn der Pfalz und so Sachen, ne? Also, das sprach ja dann schon so für mich dann auch. Und wie gesagt, der Max, wo das im Service gemacht hat, Grüße gehen raus, der hat das halt auch sehr gut kommunizieren können.
Ja.
Also der konnte sehr gut mit den Gästen umgehen. Und
das ist wichtig dann, ja.
Ja, genau, also das war sehr, sehr wichtig. Und da war dann die Wartezeit dann so das geringere Übel, weil halt die Qualität und der Geschmack vom Essen halt dann dementsprechend überzeugt hat. Ne? Und das war dann so der Vorteil diesbezüglich. Ne?
Mhm.
Und ja, dann habe ich dann erstmal so ein bisschen was Ruhigeres gebraucht.
Mhm.
Das war dann wieder in Diedesfeld, also in derselben Lokation, wo mein Lehrbetrieb war, war dann ein Pop-Up-Restaurant drin von Max Goldberg, ist Irori. Genau, es war dann quasi Fine Dining im Endeffekt. Und genau, habe da dann quasi als Teilzeitkraft dann ausgeholfen, immer wenn er Hilfe gebraucht hat, weil der macht das alleine mit seiner Frau. Und genau, wie gesagt, das Konzept ist im Endeffekt regionale Lebensmittel, aber in die japanische Richtung quasi.
Okay.
Und weil Irori ist ja die Herdstelle in der Küche, ne, im Japanischen, dieser Sammelpunkt im Endeffekt.
Ja.
Und das hat er auch sehr zelebriert. Ne, auch dieses dann auch viel auf Gegrilltes und so, ne, diese Raucharomatik und alles. Und,
ja. Aber nur mit Lebensmitteln aus der Region dann?
Genau, richtig. Okay. Richtig, also in einem gewissen Umkreis. Ne.
Habt ihr da dann oder hast du dann da einen Radius gezogen oder wie habt ihr das entschieden? Was ist noch Region und was nicht? Also,
nee, also. Ob man einen genauen Radius hat, das ist, weil zum Beispiel Saibling und Aal kamen aus dem Schliersee in der Nähe von München. Die Tauben kamen aus Frankreich, also aus dem Elsass im Endeffekt, aber auch das Gemüse dann sehr regional bezogen aus Zeiss kam, ne? Das Lamm bei uns irgendwo von den Bauern und so.
Ja,
aber halt auch alles dann quasi gänzlich verwertet im Endeffekt. So.
Ja.
Also auch, wie gesagt, ohne viel Abfälle und so, aber auch viel selber noch irgendwie rumexperimentiert, ne, fermentiert und so Sachen. Und ja, wie gesagt, da kommen halt Aromaten zusammen. Das ist halt schon sehr, sehr prägend für seine Küche auch. Und ja, die sind jetzt dann, waren dann dort nicht nur als Pop-Up, sind dann quasi im Folgejahr dann auch fest dort geblieben und haben dann auch ihren Stern bekommen. Aber als Pop-Up ist es ja ein bisschen schwierig, ne, weil sie ja keinen festen Standort hatten. Und ja, war eine coole, lehrreiche Zeit auf jeden Fall auch. Und im Dezember 2022 ist dann mein Lehrchef auf mich zugekommen, dass er ein neues Projekt hat. Da wusste man noch nicht ganz wann. Und es war dann so, dass ich mich gefragt habe, ob ich da Lust drauf hätte, das mitzumachen. Und ich habe gesagt, ja klar. Mhm. Ne? Und seit März 2023 ging es dann los. Das war dann das Waldhaus Wilhelm in Maikammer. Mhm. Und genau, es war über 70 Jahre lang Familienbetrieb, geführt von der Familie Wilhelm. Und sie selber hatten halt keine Kinder, die das dann irgendwie übernehmen konnten oder so. Und dann sind sie irgendwo auf einer Veranstaltung, dann haben sie meinen Chef kennengelernt und sind dann ins Gespräch gekommen, dass das Interesse besteht. Und genau, dann hat mein Chef das halt mit übernommen. Oder beziehungsweise das erste Jahr war er selber Angestellter, weil Hotel hat er noch nicht mitgemacht. Ne? Ja, okay. Und sie waren die Ablauf reinzuarbeiten und alles. Und genau, dann Mai 2024 hat er dann quasi als Pächter dann quasi übernommen. Mhm. Und genau, und seitdem läuft es im Endeffekt so. Wir haben immer noch auch noch Catering noch mit nebenbei, auch ein bisschen Tagungen und so, die dann quasi unter der Woche da sind. Thema Waldbaden und so sind da immer so ein bisschen die Schwerpunkte.
Waldbaden?
Ja.
Also, was bedeutet das? Spazieren gehen?
Ja, nee.
Also, oder in einem See, in einem Waldbaden?
Nee, also Thema Waldbaden, gut, ich bin da nicht so tief in der Materie, aber so grob angeschnitzt ist es im Endeffekt so, wieder in den Einklang mit der Natur zu kommen, so vom Ding, oder mit sich selber halt auch in Einklang zu kommen. Und gut, haben vielleicht viele Schleier auch schon mal gesehen, also wir stellen das auch immer so lustig dar. Du gehst in den Wald, ums Bäume sorgen, um grob zu sagen. Ne?
Fast gedacht.
Ja, haben wir bestimmt auch schon mal gehört, gesehen etc. Nee, aber genau, und da haben wir dann unter der Woche dann mehr verschiedene Kurse und so, die da anbieten, weil über Trainerschein und generelle Waldbadenkurse und so haben die dann ein sehr breites Spektrum, wo die da immer anbieten. Und genau, und ansonsten ja auch dann andere Firmen, die da bei uns dann tagen. Gut, wie gesagt, wir haben zwar keine großen Tagungsräume, aber genau.
Ja, spannend. Jetzt sind wir erst bei 2023, aber.
Ja, genau, da ging es ja dann quasi weiter.
Okay, seitdem bist du jetzt da?
Genau, seitdem bin ich jetzt im Endeffekt dort. Habe ich in der Zwischenzeit aber auch viel selbst weitergebildet im Endeffekt. Ne, wie du ja gesagt hast, wo wir uns ja kennengelernt haben, letztes Jahr vom Seminar vom Heiko und Marvin über Enzyme. Ne? Das war ja dann das 9. Seminar damals beim Heiko.
Was du schon gemacht hast.
Was ich schon gemacht habe, genau, richtig. Das hat angefangen. Gut, ich bin auf den Heiko bin ich aufmerksam geworden durch Kitchen Impossible. Ne? Durch die Folge, wo ja der Luki, der Tim zum Heiko geschickt hatte. Ja. Und von dem Zeitpunkt ab war ich sehr begeistert von Heikos Arbeit und so. Und habe mir auch dann direkt 3 Bücher bestellt. Mittlerweile habe ich, glaube ich, fast alle.
Ja, klar. Lohnt sich?
Ja, definitiv. Ja, 2021 im Oktober war ich dann auf der Chefsache in Düsseldorf, hier im Areal Böhler. Mhm. Da habe ich ihn dann erstmal persönlich kennengelernt, habe dann auch gefragt, wann dann wieder Live-Seminare sind. Ne? Und das war dann im Januar 2022 der Fall, wo ich dann 3 Seminare direkt dann mitgemacht habe in Dortmund. Bei der Vihoga war das, genau. Ja. Und das ist auch sehr interessant alles gewesen und auch interessant zum Netzwerken.
Das stimmt.
Also da habe ich dann auch am letzten Tag zum Beispiel Kevin Kugel kennengelernt, deutscher Schokoladiermeister mit seiner Schokolaterie in Sindelfingen. Und und dadurch haben sie dann immer mehr Netzwerke dann geöffnet oder Kontakte geöffnet und so. Dann auf der Rolling Pin dann wieder getroffen, dann nebendran war dann halt Original Beans, da den Bezug dann hinbekommen und so. Und das ist sehr, sehr spannend, wie dann sich das so die Kontakte die letzten Jahre dann entwickelt hat. Und das macht auch sehr.
Auch da kurz gequatscht, wenn Marvin nicht geredet hat und haben genau, uns doch richtig, auch kurz richtig, mal so kennenlernen können.
Richtig, genau, richtig, richtig. Ja.
Und dann habe ich deswegen gesagt, du musst unbedingt mal im Podcast vorbeikommen.
Ja, deswegen finde ich immer ganz cool, auf solche Events zu gehen und weil es halt einfach immer vieles Neues zu entdecken gibt ne, und halt auch immer wieder die Leute zu sehen ne, und immer wieder herauszufinden, was machen die aktuell und so, an was arbeiten die und immer auch neue Produkte, Lebensmittel dann kennenzulernen.
Wenn man es schafft, ist es, glaube ich, wichtig, wie du sagst, zum Netzwerken, aber auch zum Trend-Scouting, wie man heute so schön sagt. Und du warst jetzt auch auf der Intergastra, habe ich gesehen.
Ja, genau, richtig. Ja. Gut, da habe ich tatsächlich nicht so viel Neues entdeckt. Also, beziehungsweise ich habe nicht die Augen zu so aufgemacht. Ich bin dann eher zu den Leuten, die ich halt so kenne von den Messen und so. Ja, ne? Ja. Zum Beispiel auch Faris von Valrhona dann auch besucht und so. Ne?
Oder, Grüße gehen raus.
Ja, genau.
Es kann ja auch nicht jedes Jahr einen neuen Trend geben.
Natürlich. Ja. Gut, mein Tag hat, ich war montags dort, hat dann erstmal bei euch am Stand begonnen, bei Marvin. Ne? Also der hat mich auch sehr köstlich erwöhnt, muss ich sagen. Ne? Danke dafür nochmal. Ne?
Gerne, ja.
Und ansonsten halt auch dann die Leute halt besucht, die man halt so kennt. Ne? Klar, wie ich es schon erwähnt habe, ne? Kevin Kugel, Sabrina, Markus von Original Beans und so. Ne? Wie gesagt, mit denen ich halt auch mehr ein bisschen ab und zu im Kontakt bin, auch ne? über Insta und so. Ne?
Ja.
Und also ansonsten halt einfach so ein bisschen rumgelaufen. Also ich hab nur festgestellt, ich habe verhältnismäßig sehr wenig gegessen auf der Intergastra, ne? Okay, also so für die Jahre zuvor, ne? Okay. Sonst schlagst du dich ja irgendwie immer voll, ne?
Ja.
Aber muss ja auch nicht immer sein, ne? Also
das stimmt.
Genau.
Ja. Aber bei dir habe ich noch ein spannendes Thema gesehen. Ist es jetzt schon soweit, darüber zu reden, wo du auch mit Heiko warst?
Ja, klar, gerne.
Ja, du hast es mir ja auch schon im Vorfeld erzählt, aber du hast es auch bei dir in den Stories auf Instagram begleitet. Ich weiß nicht, ob du da ein Highlight gemacht hast. Ihr könnt ja mal
Highlight-Liste gibt's dafür, ja.
Cool, ja, dann könnt ihr alle mal beim Lukas auf dem Profil nachgucken. Du warst jetzt einfach selber.
Ja, klar, gerne. Und zwar war ich mit Heiko und Hela zusammen in Kambodscha. Da haben wir genau die, im Endeffekt sind wir dorthin gegangen, wo der Pfeffer wächst.
Ja.
Ja, war eine sehr interessante Reise. Wir sind montags angekommen und die Anreise war individuell. Das heißt, jeder hatte dann quasi...
Das heißt, ihr habt euch erst vor Ort getroffen.
Genau, quasi. Richtig. Das war dann quasi vorgegeben, bis 3:15 müssen wir quasi am Flughafen sein. Und ja, mein Flug, den ich hatte, war dann tatsächlich um einiges früher da. Ich war um 6:30 dann schon dort.
Oh, hast du den ganzen Tag gehabt, ne?
Ja, das ist richtig. Aber ich hatte dann gedacht, so super, was magst du? Dann ist dann noch so 7,5 Stunden am Flughafen oder so, ne?
Das war auch jetzt erst vor kurzem, oder?
Genau, das war Ende Januar, ja.
Ja, also hier schön kalt und da...
Gemütlich warm, so
100% Luftfeuchtigkeit.
Nee, tatsächlich gar nicht. Nee, das ging tatsächlich. Das war auch tatsächlich mein erstes Mal Asien.
Mhm.
Und ja, so wie gesagt, Luftfeuchtigkeit ging tatsächlich, waren so 32 Grad vom Ding her. Okay. Und wie gesagt, überlegen wir dann, ne, was magst du dann in 7,5 Stunden am Flughafen?
Ja.
Und dann ganz lustigerweise, lustiger Zufall, auf dem Flug von Abu Dhabi nach Phnom Penh saßen dann zwei neben mir.
Mhm.
Ich habe dann so gefragt, irgendwann nur was machen ihr in Kambodscha, ne? Und dann hat sie dann, die Franzi, hat dann gesagt, ah ja, kennst du Helan? So, ja, deswegen fliege ich auch hin. Also voll der Zufall, dass wir uns da dann schon auf dem Flug dann kennengelernt haben. Ne?
Cool.
Genau, die Franzi Weidel von Food Trucks United. Grüße gehen raus. War dann mit ihrem Vater dann mit dabei. Und haben sie dann quasi so ein bisschen am Flug dann schon kennengelernt. Und dann haben wir dann natürlich auch überlegt, ne, was machen wir dann? Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen uns ein Taxi, fahren dann schon mal nach Phnom Penh rein und haben uns dann so ein bisschen umgeguckt, ne, und ein bisschen die Stadt erkundet, ein paar Märkte abgeklappert und so, ne, war natürlich alles sehr interessante Eindrücke für mich, ne, so die Märkte zu sehen, ne, was natürlich immer cool ist, ne, dieses ganze frische Obst, die Bananen, die kleinen Bananen, die Mangos, ne, wie geschmacksintensiv es natürlich dann auch alles ist, ne, aber was natürlich auch interessant ist, dann auch das ganze Fleisch und so, Fisch und so, ne, eher ungekühlt dann oder einfach nur mit so einem fetten Eisblock dann drauf und so, ne? Das wird in Deutschland ja nie funktionieren wahrscheinlich, ne? Aber dort funktioniert es, ne? Also und
ich glaube, weil es auch eher ungewöhnlich ist, so dort Steaks Medium zu essen oder so. Es wird alles nochmal durchgegart.
Ja, komplett durchgegrillt oder frittiert.
Kambodscha, vielleicht auch in Currys oder so. Ich war jetzt auch noch selber nicht in Kambodscha, aber.
Ja, genau, in Currys oder so. Aber wie gesagt, dann oder frittiert, ne? Ja, dann ist ja alles das tot im Endeffekt, ne? Ja, genau.
Ja.
Und ja, dann sind wir dann wieder zum Flughafen. Dann haben wir dann quasi unseren Reiseführer dann dort fortgetroffen und genau, sind dann in die Busse. Der Flug von Heiko hatte Verspätung. Er war dann mit den Leuten von Hela unterwegs. Die sind über Istanbul geflogen und da dann, gab es dann irgendwelche Komplikationen. Und dann sind wir dann von Phnom Penh vom Flughafen aus nach Kampot gefahren, drei Stunden mit den Bussen.
Mhm.
Sind dann dort im Castle Bayview eingecheckt. sehr schönes Hotel, auch noch ein sehr neues Hotel, seit 2021 steht es da. Mhm. Und hatten gefühlt das ganze Hotel für uns alleine, ne? Okay, also es war, ja, war nichts los. Und genau, da haben wir uns dann...
Januar, jetzt ja auch aus Deutschland eher unübliche Reisezeit, ne?
Ja, klar, natürlich. Aber wie gesagt, dort eigentlich die beste Jahreszeit, ja, von, ja, Wetterbedingungen.
Das stimmt, her, also, ne? In Thailand ist es auch im Dezember recht trocken, glaube ich.
Ja, genau, wie gesagt, Thailand und Kambodscha sind ja im Endeffekt
Nachbarn.
Identisch, ja, von der Klima und von der Landschaft her, also ist sehr, sehr ähnlich. Und genau, da haben wir uns dann abends dann um 8:30 dann unten auf der Terrasse getroffen, haben dann so eine kleine Vorstellungsrunde gemacht, ne, wer ist und was er so macht. Und genau, und dann gab es dann schon das erste kambodschanische oder chemische Abendessen dann im Endeffekt. Mhm. Und ja, war sehr, sehr lecker und interessant, ne, diese neuen Geschmäcker dann halt auch zu schmecken. Und genau, und dann ging es aber auch schon...
Was gab es da so, weißt du es noch? Ein paar Gerichte habe ich auf jeden Fall bei dir in der Story gesehen.
Ja, genau.
Weiß jetzt nicht, ob es das war.
Gut, was ja halt auch bekannt ist, ist ja der grüne Papayasalat und so, ne, mit den, auch mit Bananenblüte und so mit drin. Und war an sich echt gut, ne, was mich da dazu...
War so das auch schon dann auf Gewürze alles angelehnt quasi? Oder ging es da noch gar nicht?
Das ist tatsächlich noch nicht. Ja. Genau, das kam dann am nächsten Tag. Mhm. Und gibt es auch noch eine ganz lustige Story zum Frühstück. Weil, also wie gesagt, war ein cooles Ding, war direkt am Fluss auch. Mhm. Und die hatten auch dann so kleine Gebäcke beim Frühstück und das war dann so ein kleines Plunderteil, was ich mir dann geholt habe. War in der Mitte so eine helle Marmelade, ne? Und genau, ich will dann reinbeißen und denke mir so, warum riecht es nach Zwiebel?
Ja.
Ne? So, ich so, hä? Und dann kam es mir, es war Durian-Marmelade.
Ah, okay, ja. Okay, ja.
Ne? Und die Stinkfrucht, ne? Ja. Ist ja auch bekannt. Und
aber wie fandst du es?
Die Marmelade war echt gut. Also
die riecht nur komisch. Die schmeckt total gut.
Ja, Durian. Es ist natürlich dann halt, ne, für unseren europäischen Gaumen erstmal so ein bisschen außergewöhnlich, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Oder was ganz Neues so vom Ding her. Und genau, wie gesagt, der Dienstag ist dann früh gestartet. Wir sind um 8 Uhr dann schon los. Und haben dann auch bei uns in der Hotelhalle dann Lobby dann Guy und Nathalie kennengelernt von La Plantation, zu der Plantage, wo wir dann gefahren sind. Mhm. Und wir haben uns dann in drei Gruppen aufgeteilt. Genau, weil wir dann zusammen auf den Markt gefahren sind, wo wir dann auch quasi alles kaufen konnten, was uns interessiert hat, was wir dann auch kochen wollten im Endeffekt, weil wir dann auf der Plantage am Nachmittag nach der Führung dann in der Outdoor-Küche dort gekocht haben in den Dreiergruppen, dann quasi jeder für sich verschiedene Gerichte und so.
Cool.
Und ja, ich war dann da beim Heiko mit in der Gruppe. Und es ist immer cool, wenn du auf so einem Markt bist und Heiko dabei, weil er probiert ja auch immer alles und er probiert dann halt auch Sachen, die du halt wahrscheinlich ohne ihn wahrscheinlich nicht probiert hättest.
Wenn sich schon mal einer traut, dann hat man weniger Angst, ne?
Ja, genau. Und Heiko macht ja auch immer in seinen Seminaren immer den Vorkoster, ne? Damit man weiß, okay, es ist alles safe, ne? Und das war echt cool. Da hast du dann halt so Sachen wie frische Sojamilch probiert und so, und das Ganze mit dem, was du hier kriegst, ja gar nicht vergleichen. Ne? Das war so geil. Und da frischen Kürbissaft und so, das war schon echt richtig, richtig cool.
Glaube ich.
Und genau, dann sind wir mit den Einkäufen dann zur Plantage gefahren. Die wurden dann versorgt, also kühlgestellt. Und dann ging im Endeffekt die Führung auf der Plantage los. Mhm. Dann sind wir dann quasi los, die Pfefferplantage, wie der Kampot-Pfeffer dann quasi angebaut wird und so, kann man sich im Endeffekt so ungefähr vorstellen wie so eine Rebzeile in den Weinbergen, ne? Nur halt um einiges höher. Und genau, wurden da rumgeführt, dann wurde auch uns gezeigt, da waren sie gerade am Verarbeiten vom Kurkuma, ne, wo sie dort auch anbauen und auch dann bei Hela im Chamka, in der Chamka-Serie drin ist und so. Und das Interessante ist auch...
Es ging komplett um diese Chakras.
Genau, ne? Richtig. Weil die ja da auch eine Partnerschule ja mit finanzieren und unterstützen im Endeffekt, ne, durch diese Produkte. Und genau, und der Kurkuma, das ist auch ganz gesagt, dieser Kuminwert, der im Kurkuma ist, hat eine Skala von 1 bis 15. Ne? Und den die da verarbeiten, hat 14. Mhm. Also den Wert 14. Also mit das Beste, was du eigentlich auf dem Markt kriegen kannst.
Ja,
und,
okay.
Ja. War ganz interessant, die haben auch noch andere Sachen angebaut, wie Kaffeelimetten, Galgant, Zitronengras, sie hatten Zimtbäume auch dort und es war alles mal sehr interessant, das zu sehen, wie das da alles so wächst und gedeiht und hat gesagt, alles auch Handarbeit. Haben wir auch noch die Produktion dann quasi gezeigt bekommen, ne, wo dann quasi auch, also vom Mischen der Gewürze bis zum Malen der Gewürze, zum Verpacken und so, alles nicht bis zur Sonnentrocknung, also alles im Endeffekt sehr offen im Endeffekt. Ja. Also die haben da keine Geheimnisse so vom Ding her. Ne? Dann saßen wir auch mal selber am Fließband und durften dann die Pfefferkörner per Hand mit der Pinzette aussortieren, ne? Okay. In gewissen Größen und alles, was kleiner ist oder irgendwie ein Stängel dran war oder so, das wurde alles rausgepickt per Hand und ja. Es war auch mal interessant zu sehen, was für eine Handarbeit da eigentlich auch alles dahinter ist. Und,
dafür steht diese Gewürzserie ja auch, ne? Direkt von der Farm
genau,
kann man nachvollziehen, was reinkommt pro Charge und so weiter.
Ja, richtig. Es war auch interessant zu erfahren, wie viel Pfeffer letztendlich aus einer Pflanze dann am Ende dabei rauskommt.
Hast du es noch im Kopf?
Ja, ja, klar. Vom grünen Pfeffer, also von dem unfermentierten Pfeffer oder ungetrockneten Pfeffer besser gesagt, sind es so 1 bis 1,5 Kilo. Und am Ende sind es dann
Pro Ernte, quasi pro Pflanze.
Pro Pflanze, ja, genau. Wie gesagt, kommt immer auf die Wetterbedingungen an. Deswegen 1 bis 1,5 Kilo, haben sie gemeint. Und am Ende sind es dann so.
Klingt erstmal nicht viel, aber Volumen ist das grüner Pfeffer. Warte mal, jetzt lass mir kurz das Bild zusammenkriegen, also, so vielleicht, oder?
Na gut, das sind ja diese Rispen im Endeffekt, ne, die du da hast. Ja. Ne? Und genau, schwarzer Pfeffer dann, also wenn er dann quasi geröstet und getrocknet ist, das sind dann 300 Gramm. Die dann am Ende dann noch übrig bleiben.
Ja, verrückt, ne? Klar, das ist alles Wasser, was weggetrocknet ist.
Und halt natürlich auch die Stängel und so, ne? Die du dann nicht mehr dran hast. Ja, und dann genau nach der Tour hat man dann noch ein Pfeffertasting, wo wir auch verschiedene Pfeffersorten probiert haben. Und da habe ich dir auch was mitgebracht, und zwar den gesalzenen Kampot-Pfeffer, ist ganz interessant, weil der halt sehr frisch ist vom Geschmack her, der ist auch weich eher, also nicht für die Mühle, sondern du streust dann eher so dann quasi drüber und was ganz anderes wie so der normale schwarze Pfeffer und dann hat man dann auch noch so eine kleine Pause, die hatten dann so eine Bar im Endeffekt, so eine Rooftop-Bar in Anführungszeichen, wo du dann die komplette Plantage gucken konntest und war mega interessant, da ist man so eine fette Kokosnuss bestellt, ne? War auch ganz geil. Und genau, danach ging es dann irgendwann gemütlich dann in die Outdoor-Küche. Und wo wir dann angefangen haben, die Lebensmittel zu verarbeiten und zu kochen und so, ne?
Was hast du dann zubereitet?
Oh, wie gesagt, ich habe eher viel Schnippelarbeit übernommen, so vom Ding her, ne? Oder Schälarbeiten und so, ne? Und
aber was habt ihr zubereitet allgemein? Boah, gemeinschaftlich?
Es war einiges. Also, wie gesagt, verschiedene Salate und so, wo wir gemacht haben oder. Genau, Fisch hat man ja auch auf dem Markt gekauft, Garnelen und so, wo man dann, Hühnchen hat man auch. Und es war vieles, vieles gemischt, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht mal alles auf dem Kopf, auf Bildern aber.
Aber ihr habt dann so lokale Gerichte daraus zubereitet?
Ja. Kann man so sagen, ja. Okay, also ich hatte mit Mama zum Beispiel auch, was ich jetzt zum Beispiel auch verarbeitet habe, wenn wir mitgenommen haben, Rosenäpfel und so Sachen. Verarbeitet es eigentlich auch wie ein Apfel und so, aber dann in den Salat, wo mal was hatten, was ähnlich wie Rettich ist und so, was auch an sich sehr, sehr gut zusammenpasst. Ne? Hatten auch diesen typischen Bananenherzsalat auch noch gemacht. Ne? Und bunt gemischt. Einer hat auch so ein Curry gekocht, im Endeffekt auch so eine Curry-Suppe mehr war es dann und so. Also war vieles dabei. Also und auf dem Markt hat man dann natürlich auch, was Jahrhager auch definitiv wollte, dann auch noch eine Durian mitgenommen, damit die auch dann roh dann auch mal probieren kann. Ne? Das hat man dann zum Schluss.
Ja.
Das war dann schon wieder ein bisschen anders da geschmacklich her, ne?
Ja, klar.
Wie ist die Marmelade beim Frühstück?
Ja.
Und die hat dann halt natürlich mehr gerochen vom Ding her, ne? Mhm. Und, aber
ich finde das schon gut, wie du es gesagt hast, es ist so zwiebelig. Es riecht eigentlich so herzhaft, aber es ist ja super cremige Textur, wenn sie reif ist und so. Süß irgendwie.
Ja, nicht das Süße süß. Kommt aber erst eher hinten raus, weil es halt vorne rein halt echt dieses herzhafte,
diese Konsistenz kommt irgendwie zuerst im Mund auf jeden Fall.
Ja, die ist auch am Anfang so ein bisschen weird.
Ja.
Also muss ich schon ehrlich sagen. Und genau, dann sind wir dann abends dann wieder ins Hotel gefahren. Und da hatten dann die vom Hotel dann extra die Poolbar noch für uns geöffnet mit ein paar Snacks und Drinks und so. Und das war dann auch.
Also ihr wurdet vollkommen umsorgt auch.
Ja, ja, definitiv. Also dann nochmal vielen Dank an Hela für dieses ganze Orga, für das ganze Organisatorische und allem, ne, was sie uns da für Möglichkeiten bieten. Das war schon echt cool. Und bin ich auch sehr dankbar, diese Reise mitgemacht zu haben oder mitmachen zu dürfen im Endeffekt. Und wie gesagt, war dann so surreal, wie dann wenn du mit den Leuten dann im Pool gechillt hast mit einem Drink in der Hand. So, das ist zwar.
Du hast noch unter Jetlag gelitten. Wie viele Tage wart ihr da?
Montag bis Freitag. Also, vor allem, das war dann halt auch ein sehr langer Tag. Also, gerade Montag, ne, weil ich ja aus 6:30 schon da war und so. Das war krass. Aber wie gesagt, da hast du natürlich alles mitgenommen, so vom Ding her. Da hast du dann erstmal auf Schlaf verzichtet. Ne?
Ja.
Und genau, dann mittwochs ging es dann wieder zurück zur Plantage vorerst, weil wir dann die Schule besucht haben, dann vor Ort. Genau, die haben 3 Klassen dort. Und ja, es war halt auch schön zu sehen, ne, was sie dann quasi mit dieser Stiftung da alles möglich machen, ne, für die Kinder, ne, dass sie lernen können und alles, ne, dann quasi auch eine Perspektive dann ja auch im Endeffekt geschaffen kriegen.
Ja.
Und das war echt schon cool.
Ja, mega.
Und genau, dann sind wir mittwochs dann, dann sind wir in Richtung Meer gefahren, also ein bisschen südlicher noch, waren dann dort im Holy Crab Krabbenessen, war direkt Restaurant am Meer. Also wie gesagt, das Meer ist direkt an die Restaurantwand quasi gekommen und genau, war auch sehr lecker. Und danach waren wir dann noch auf dem Crab Market, der direkt nebendran war, haben da auch noch verschiedenste Sachen probiert und genau, dann danach ging es dann wieder zurück nach Phnom Penh. Da sind wir dann im Sofitel in Phnom Penh eingecheckt und waren dann abends dann zu einem Dinner dann noch im Rosewood zum Essen und genau, so am 35. Stock. Also einen coolen Blick dann über Phnom Penh gehabt und genau nach dem Essen.
Da war ich noch nie, das ist auch eher eine Großstadt wahrscheinlich mit vielen Hochhäusern und so, oder?
Ja. Tatsächlich ja, also wie gesagt 2,3 Millionen Einwohner müssten die haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und genau, und dann sind wir noch auf die Rooftop-Bar im 37. Stock und so. Das war schon verrückt, was man da so alles mitgemacht hat. Aber an dem Abend war ich dann auch echt platt.
Ja, muss man schon sagen. Viele neue Eindrücke.
Ja. Und halt auch natürlich lange Tage, straffes Programm, ne?
Ja.
Und auch direkt dann im Hotel dann direkt ins Bett und gepennt, ne?
Ja.
Und genau, dann am Donnerstag sind wir dann zu Chef Nack gefahren. Die hat dort ihre eigene, ihr eigenes Biotop so vom Ding her. Also, Chef Nack ist eine Köchin, die die chemische Küche sehr vertritt und auch raus in die Welt trägt und die halt auch bei sich dann quasi diese Kurse gibt und eine super tolle Frau, richtig cooles Engagement und die hat richtig Dampf hinten dran. Also genau, da haben wir dann quasi so ein bisschen das Anwesen gezeigt bekommen. Die haben auch 2 Zimmer dort, wo du dann quasi auch dort übernachten kannst und alles. Und genau. Und da haben wir dann quasi so den chemischen Workshop im Endeffekt gehabt. Da haben wir dann unsere eigene Currypaste hergestellt, also jeder mit denselben Zutaten.
Ja.
Und dann ist es ganz interessant, je nachdem, wie grob oder du fein du das mörserst, ist es dann auch am Ende auf dem Geschmack her.
Ja, klar. Ja,
also da haben wir dann quasi sind wir dann auch rumgegangen, haben dann überall mal probiert, ne?
Ja.
Und es ist verrückt, wie gesagt, es waren dieselben Zutaten in derselben Menge und es hat überall irgendwie
manchmal
ein bisschen anders
geschmeckt. Manchmal sind es diese Nuancen, die den Unterschied machen.
Genau, wie gesagt, und es ist nur durch die, durch den Grad des Mörsers, ob du das gröber hast, dann waren am Essen auch noch Erdnüsse mit drin, ob du dann grober Stücke, also mehr crunchy oder mehr creamy dann quasi hattest. Klar. Und war dann ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich dann da die Aromen dann halt auch rauskommen und so. Ne?
Und normalerweise dann, sagt man ja, oder habe ich mal gehört, jede Familie hat halt ihr eigenes Curry-Rezept sozusagen, macht ihre eigene Currypaste selber,
Ja, genau, also das war auch sehr interessant. Dann haben wir dann auch Fisch in Bananenblätter eingewickelt, haben gezeigt, wie das dann funktioniert und das wurde dann quasi gedämpft. Und dann haben wir noch auch wieder diesen Papaya-Bananenherzsalat gemacht mit Ente und so und genau, also ihr Team
grüne, hat... Grüne Papaya, oder?
Ja. Und ich sag, wir haben quasi so ein bisschen die Vorbereitung gemacht und das Team hat dann quasi alles gefinished im Endeffekt, weil sonst wäre das alles bisschen zu viel geworden vom allen, ne? Und genau, dann haben wir da dann das dann auch noch zusammen gegessen und so, gab dann auch noch ein Dessert. Das war ja so dieses typische Kratzeis, was du da so kennst, von dieser alten Maschine
da. Und dann mit so einem Sirup drüber?
Nee, da waren verschiedene Sachen drin. Ich kann da gar nicht mal, das waren so viele Komponenten, die da mit drin waren. Über solche Gelee-Nudeln und irgendwie sowas.
Und auch Bohnen, so Kidneybohnen und so.
Ja, richtig.
Klar. Und dann mit so einem süßen Sirup aber.
Ja, also genau, es war sehr süß, irgendwas noch mit dabei und da gab es dann noch einen Kardamom-Tee mit dazu und genau, dann sind wir wieder zurück ins Hotel, haben uns dann kurz frisch gemacht, weil wir dann eingeladen waren bei Lu Meng. Lu Meng ist auch ein Multigastronom in Anführungszeichen in Kambodscha, auch sehr angesehen in der Szene und wie gesagt, wir wurden zu ihm privat eingeladen auf seine kleine Farm, die er da hat und war eine lustige Anreise dorthin. Ja, ich glaube, die Story vergisst auch keiner von der Truppe. Und zwar haben wir die Adresse eingegeben, aber da gab es einen Buchstabendreher.
Okay.
Deswegen, und wir sind dann losgefahren und wie gesagt, war halt auch schon wieder so ein halblanger Tag, ne? Und dann sind wir irgendwie alle eingepennt. Und nach einer Dreiviertelstunde sind wir dann irgendwie so aufgewacht und haben gemerkt, so, okay, wir sind in die falsche Richtung gefahren.
Oh Mist.
Na, eigentlich müssten wir schon da sein, ne? Weil vom Hotel aus so 35 bis 40 Minuten Fahrzeit, ne? Und ja, wie gesagt, hat keiner früher gemerkt. Das heißt dann, ne? Dreiviertelstunde in die falsche Richtung gefahren, dann wieder eine Dreiviertelstunde in die andere Richtung. Dann sind wir in die Rush-Hour gekommen, wo es dann noch mal länger... Ja, statt um 17 Uhr waren wir um 19 Uhr dort.
Ja, schön. Passiert.
Ja, genau, passiert. Aber die wussten dann auch Bescheid. Und genau, die haben uns dann ein sehr traditionelles Gericht zubereitet. Und zwar haben die so kleine Schweine extra gezüchtet. Mhm. Also ähnlich wie so ein Spanferkel, Anführungszeichen, ne? Und was halt für einen besonderen Anlässen quasi bei denen dann quasi gibt. Mhm. Und das haben die dann für uns zubereitet. Gab dann auch Schweinebauch und so, dann so Dampfbrötchen und so. Und alles mögliche. Gab auch noch eine Brühe, eine Hühnerbrühe vorweg und so Sachen. Also es war sehr, sehr lecker vom Essen her.
Ja,
also das war echt richtig, richtig cool. Und genau, das war ja dann auch dann der letzte Abend. Weil Freitag war dann noch ein bisschen Sightseeing angesagt.
Mhm.
Und genau den letzten Abend habe ich dann, wie gesagt, ich war eigentlich auch schon echt müde, aber ich habe gedacht, komm, passen dann noch mit in die Bar, also auch Heiko und so, und gedacht, komm, bleibst du auch noch mit dabei? Und dann wollte ich eigentlich so um 12 Uhr dann noch ins Bett. Und dann ist halt Heiko mit einer Magnum Bollinger Champagner noch um die Ecke gekommen, ne, wo er noch einen ausgegeben hat. Ne?
Ja.
Da habe ich gedacht, na gut, das kannst du auch nicht gehen, ne? Bleibst du noch da? Ja, dann war dann 2 Uhr, wo ich dann auf dem Zimmer war. Aber gut.
Hast du auch so auf dem Rückflug gepennt dann?
Im Großen, ja.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, wenn du halt dann schon mal da ein bisschen in so einer Gruppe wäscht, das nimmst du dann halt auch einfach mit. Ne?
Ja, klar.
Und das war schon echt cool, hat echt Spaß gemacht. Hat uns, auch unseren Guide, der Hua, der war echt richtig, richtig cool drauf und so.
Ja.
Hat uns auch auf den Busfahrten immer mit Bier versorgt und so.
Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer spaßigen, aber auch lehrreichen Tour.
Ja, definitiv. Also genau, und dann freitags war dann noch so ein bisschen Sightseeing, Königspalast, wo wir uns dann noch angeguckt haben und so.
Mhm.
Und genau, beziehungsweise wir waren zuerst noch auf dem Grand Market und genau, sind dann zum Mittagessen dann mit den Tuk-Tuks hingefahren und so. Das wollten wir irgendwie alle irgendwie noch so eine Tuk-Tuk-Tour machen.
Ja, okay.
Das war auch voll die Gaudi. Und ja, genau, dann das letzte Mittagessen dann zusammen, dann sind wir in den Königspalast noch und genau, haben da ein bisschen die Kultur angeguckt und so. Und genau, und da danach ging es dann quasi schon an den Flughafen.
Mhm.
Und ja, dann ist jeder wieder quasi wieder individuell abgereist.
Ja, cool. Ja. Hört sich nach einer coolen Tour an, wie gesagt. Also,
ja, also wie gesagt,
hast einiges mitgenommen. Hast jetzt schon was mit den Gewürzen irgendwie neu probiert zu Hause oder wie auch immer?
Das jetzt noch nicht, ne? Also, wie gesagt, ich habe ein paar Sachen natürlich auch mitgenommen, auch für Freunde, Family und so, ne?
Mhm.
Aber ausprobiert habe ich da jetzt noch nicht groß, aber das wird, denke ich, die nächsten Wochen, Monate dann geschehen.
Ja, klar.
Ja, genau. Und ich habe dir ja auch erzählt, dass ich dir ja auch den gesalzenen Kamburg-Pfeffer mitgebracht habe, weil, wie gesagt, der hat mir sehr imponiert, sage ich jetzt mal. Und weil es halt, wie gesagt, was anderes ist, durch diese Salzfermentation, die der im Endeffekt hat, ne?
Mhm.
Und wie gesagt, er ist auch nicht hart wie so ein normaler schwarzer Pfeffer, sondern er ist eher soft.
Mhm.
Und genau.
Und den gibt es auch genau so von Chumkra abgefüllt, oder?
Nee, von Chumkra gibt es den so nicht. Die haben nur den normalen Kamput-Pfeffer.
Ja.
Der ist dann halt direkt von La Plantation, von der Plantage.
Mhm.
Also, ich sage, das ist ganz interessant.
Mhm.
Merkt halt auch erstmal so ein bisschen fruchtig.
Klar,
ne?
Die Salzigkeit erstmal.
Das Salzige, ne? Und dass diese Pfefferschärfe auch erst im Nachgang dann quasi kommt. Ja, genau.
Ja, aber super weich, stimmt. Ja. Gar nicht so hart oder getrocknet.
Also das ist auch ganz anders, aber ein bisschen so. Stimmt, genau, das ist sogar die Smoky-Variante, merke ich gerade.
Ja.
Ne, den gibt es auch nochmal geräuchert im Endeffekt. Oder halt auch.
Oh. Also ist der leicht geräuchert hier?
Genau, der ist leicht geräuchert. Gibt es auch ungeräuchert. Und es ist mal was ganz Neues so vom Ding her. Ne?
Auf jeden Fall hat das ein gutes Aroma. Ja,
ja, möchte irgendwie so über die Pasta oder irgendwie so noch. Ne? Also,
komm, lass mich die nicht alle alleine aufessen. Ne?
Gerade glaube ich auch, was ich auch so gedacht habe, ne? So über so eine Trüffelpasta oder irgendwie so. Ne?
Ja, das Smoky und das Salzige passt halt super zu Steak, glaube ich. Ne?
Ja, das auch. Ja.
Oder zu
Geflügel passt auch sehr gut. Ja. Also, wir hatten dann quasi so einen Zettel, wo die Pfeffersorten drauf standen, dann konnten wir uns ankreuzen, naja, war gut, war semi, heute mal nicht so Qualle, ne?
Ja.
Und da war dann auch dann quasi auch dabei gestanden, wozu es dann im Endeffekt auch passt. Ne?
Ja,
und wie
ja,
gesagt,
ja.
Genau, wie du gesagt hast, Steaks und so, ne, Pasta und so Sachen, das schauen wir damit echt vor. Sehr, sehr gut verfallen.
Weil diese Räuchernote ist wirklich auch nur so subtil im Hintergrund. Ja. Sie ist jetzt da, wo du es sagst. Aber man, ja.
Ich habe es dann gerade gemerkt, so, ach ja, stimmt, das war der Geräucherte.
Ja, richtig spannend. Cool, dass du das auch noch mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne.
Und ich das hier probieren durfte.
Ja.
Aber wie du schon gesagt hast, das gibt es, glaube ich, leider nicht bei uns im Sortiment.
Nee, ich glaube nicht. Also wie gesagt, das kann man dann direkt bei La Plantation im Online-Shop bestellen. Und
ja.
Genau.
Guck mal nach, ob wir was Vergleichbares für euch haben und blende das sonst ein.
Ja, genau. Also wie gesagt, aber sehr, sehr spannendes Produkt auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, coole Reise. Danke, dass du darüber auch noch jetzt hier berichtet hast.
Ja, sehr gerne.
Und ich glaube, schön, dass du heute Gast warst, dass du hier über deinen Werdegang und eben deine Erfahrungen in Kambodscha erzählt hast. Lukas, ich danke dir, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
Immer wieder gerne. Bist immer herzlich eingeladen, wenn du hier in der Nähe bist. Ich danke euch fürs Zuhören und Zusehen. Ich danke euch für jeden Kommentar. Lasst doch beim YouTube-Video einen Daumen nach oben da und bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen. Hast du den Podcast schon mit 5 Sternen bewertet?
Ja, natürlich.
Sehr gut. Macht's gut, ihr Lieben.
Danke fürs Zuhören beim Bose Food Podcast, der Podcast von Bose Food. Lass uns gerne eine Bewertung da, abonnier den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und folge uns auf YouTube. Mehr Stories, Produkte und Inspirationen findest du auf bosefood.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.